einfach mal so ein bisschen durch Social Media gescrollt, um mal so ein bisschen die Reaktion zu gucken, um mal einfach mir so ein bisschen was anzuhören. Es ist Folgendes passiert. Anscheinend habe ich mir ein paar Videos zu viel angeguckt von Menschen, die das gutheißen. Und ganz plötzlich war mein TikTok-Algorithmus AfD-Wähler.
Brutal banal, der Podcast.
Okay, Toni, let's go.
Abi, wenn du im November oder im Dezember nochmal in den Urlaub fahren, fliegen, reisen würdest, könntest, wolltest oder das vielleicht auch tust, was wäre dein Lieblingsziel? Also was würdest du mir, wenn ich sage, ich will nochmal richtig 2 Wochen Urlaub machen, was würdest du mir so im November oder Dezember empfehlen?
Also, klar, man kann jetzt irgendwie empfehlen, Thailand oder Südafrika oder Australien. Eine ehemalige Arbeitskollegin von mir ist gerade in Australien, die macht sehr coole Stories. Da dachte ich mir auch so, Mensch, nice, da ist ja gerade so Frühling quasi, ne? Das würde ich jetzt empfehlen, aber ich war halt noch nie da, von daher ist das ein bisschen jenseits praktischer Erfahrung. Was ich persönlich empfehlen kann, sind halt immer Kanaren. Kanaren gilt halt immer von November bis März mal irgendwie entspannt 20, 22 Grad. Es ist Sonne, geht ein kleiner Wind und so. Und ist natürlich nicht so übelst teuer und du bist relativ schnell da. Das ist immer so mein einfaches Ziel, um zu verreisen in der Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wie es so in Ägypten oder so zum Beispiel ist, temperaturmäßig, aber ich glaube, wir hatten da schon mal in einer anderen Folge. Ich tue mich ja immer schwer damit, in Länder zu fahren, wo ich ja mir denke, weiß nicht, ob ich da das Regime und das politische System unbedingt mit meinen Devisen unterstützen möchte, ne? Und ob ich auch wieder
Du,
rauskomme.
ich wollte gerade sagen, wo du nicht weißt, ob du wieder rauskommst am Ende. Ja, okay. Ja, weil ich bin nämlich tatsächlich so ein bisschen an dem Punkt, ich würde gerne nochmal Urlaub machen und habe mich schon mal so ein bisschen informiert. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, ob es in den oder auf den Kanaren ähnlich ist wie zum Beispiel in, oh Gott, Bali, glaube ich, wo du zwar noch schönes, warmes Wetter hast, aber auch Gefahr läufst, irgendwie alle 2 Tage in einen kräftigen Monsun zu kommen, wo es immer so ein Wechsel ist zwischen 45 Grad im Schatten und jetzt regnet es erstmal 5 Stunden lang, also 8000 Liter auf den Kubikmeter. Das weiß ich nicht, ob es da auch so ist, aber also wenn du richtig warm Urlaub machen willst, dann kommst du ja um die Kanaren fast auch gar nicht so richtig drumherum. Das wäre nämlich auch so mein Take.
Ist ja auch immer, wie weit willst du fliegen, ne? Habe jetzt gestern, dafür ist Instagram ja irgendwie da, eine andere Arbeitskollegin, die ist gerade auf Hawaii. Und
Sag mal, was, Fabi, müssen wir mal drüber reden, was du beruflich machst, dass deine Arbeitskolleginnen alle solche Urlaube machen.
du, das sind aber alles gar keine, also wirklich ehemalige Kolleginnen aus Agenturen. Jetzt gar nichts, ja, weiß ich nicht, exorbitant krass bezahltes, aber da habe ich dann nur so gelesen in der Story, nach 30 Stunden angekommen. Und da dachte ich mir schon so, oh, Digga, wenn ich nicht 4 Wochen da bin, dann brauche ich ja erstmal eine Woche, um überhaupt klarzukommen nach 30 Stunden Flug. Also,
Ja, das stimmt.
das ist halt
Ja.
immer so.
Und ich weiß nicht, ob ich so, also ich bin ja nicht der absolute Flugfan, so was ja auch bekannt ist. Und ich bin ja letztes Jahr einmal nach Mallorca geflogen. Und das habe ich ganz gut hingekriegt und es war am Ende total in Ordnung. Am Rückflug saß ich sogar am Fenster, weil ich rausgucken wollte. Aber ich habe auch zumindest auf dem Hinflug vorher 5 Gin Tonic getrunken am Flughafen, damit ich das einigermaßen gebacken kriege. Ich weiß nicht, ob dann der nächste Flug direkt so irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Stunden, ob ich da wirklich Bock drauf hätte. Da brauche ich richtig viel Gin Tonic.
Ich finde es persönlich auch echt anstrengend, muss ich sagen. Ich glaube, der längste Flug, den ich gemacht habe, war nach Simbabwe. Fliegst du dann halt von Hamburg nach, also so bin ich geflogen, mit bestimmt andere Routen, von Hamburg nach Dubai. Steigst in Dubai um, fliegst dann von Dubai nach Lusaka, das ist, glaube ich, Sambia. Und von Lusaka dann nach Harare. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir waren 18 Stunden unterwegs, ich und mein Chef damals. Das war insofern nice, als dass wir Business beziehungsweise First Class fliegen durften. Das lässt sich dann aushalten, weil du kannst dich dann ja auch hinlegen und so, und das ist irgendwie entspannt, ne? Aber wenn du das so in Holzklasse ohne Beinfreiheit mit einem stark übergewichtigen Sitznachbarn im Mittelsitz verbringen muss, ey, das macht keinen Spaß, kann ich dir sagen.
Ah, nee, das klingt jetzt auch nicht so, als wäre das so meine Art von Urlaub. Ja, ey, dann muss ich ja noch ein bisschen gucken, wenn jemand muss ich noch ein bisschen rumfragen, wer eine coole Idee hat, weil ich bin auch noch so richtig, ich habe auch überlegt, dass ich so Alpen-Winterurlaub mache, so richtig in die Alpen fliegen, Venice-Hotel, so bei minus 10 Grad draußen im beheizten Pool schwimmen. Vielleicht wird es auch einfach sowas. So, vielleicht macht das einfach mehr Sinn im November und Dezember. Mal gucken. Vielleicht wird das, kommt das ja, ist der Urlaub in der Zeit, wo wir wieder einen Podcast aufnehmen, dann nehme ich den quasi aus diesem Hotel auf und dann kann ich mal berichten, wie das wird.
Ich seh dich schon in einem 3-Sterne-Hotel in Boltenhagen hocken, bei Nieselregen.
Ja, gerne gemachter Gag bei sowas, wenn es um Urlaub geht und man sagt, boah, ich weiß noch nicht, so richtig Wellness, dies, das, sag ich immer, ja, es klingt nach 4 Tage Harz. Die schön mal 4 Tage in den Harz fahren, das wäre ja auch mal was. Wobei der Harz bestimmt auch schöne Ecken hat, ich möchte den Harz nicht schlecht reden, aber.
Nein, mit Sicherheit. Sicherheit wunderschön.
Ja, ähnlich schön wie Castrop-Rauxel. Fabi, jetzt muss ich aber auch nochmal. Wir kommen nicht drum rum. Ich habe ja gerade eben noch, bevor wir angefangen haben mit Aufnehmen, noch gesagt, ey, wir dürfen nicht schon wieder zu viel über Politik reden. Aber es steht zum einen in unserer Content-WhatsApp-Gruppe und zum anderen ist es auch einfach ein zu großes Thema, um nicht drüber zu reden. Auch wenn wir late to the party sind, weil wir im 2-Wochen-Rhythmus jetzt aufgenommen haben und das ja schon, wir hätten schon letzte Woche drüber reden können. Aber es ist ja trotzdem noch aktuell, Fabi. Jetzt sag mir doch mal, wie du das deutsche Stadtbild findest.
Kommt auf die Stadt an, würde ich sagen. Und auf den Stadtteil. Also.
Fangen wir mit Castrop-Rauxel an.
Ja, da war ich noch nicht. Im Ruhrpott kann ich dir was zu Hagen sagen, zu Dortmund. Wo war ich denn da noch? Keine Ahnung. Bergisch Gladbach. Weiß ich nicht. Aber ehrlich gesagt, primär stört mich im Stadtbild tatsächlich die Bebauung. Also selbst hier in Hamburg, ich wohne jetzt hier in einer nicht so schlechten Gegend und ein paar hundert Meter weiter sind so Neubaugebiete. Halt alles diese kastigen, quaderförmigen Häuser und so. Ganz modern und so sieht das natürlich aus, wo ich mal dran vorbeigehe und mir so denke, so, ah, cool. Das sind die Plattenbauten der 2050er Jahre. Ich sehe es jetzt schon kommen. Wenn die Fassade irgendwie Flecken bekommt und das erste Graffiti da dran ist und so, dann ist das hier die künstlich angelegte große Plattensiedlung, auch wenn die nicht so riesengroß sind, die Häuser, ne? Wo wir heute sagen, wie konnte man das in den 70ern so bauen? Das stört mich eher im Stadtbild tatsächlich. Weil, also ehrlich gesagt, ja. Ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst, ne? Irgendwie, keine Ahnung, es gibt zu viele Ausländer, die ich sehe und ich fühle mich nicht mehr zu Hause und
nämlich.
Weiß ich nicht, ist das noch Deutschland und so? Und wir haben ja schon ein paar Mal über dieses Migrationsthema auch gesprochen. Ich kann das halt immer nur bedingt nachfühlen, weil, also, weiß ich jetzt nicht, aber wer in einer Großstadt wohnt, keine Ahnung, Hamburg oder Berlin oder keine Ahnung was, der wohnt halt einfach in einer Stadt, wo halt, keine Ahnung, bummelig die Hälfte der Leute irgendeinen Migrationshintergrund oder eine Migrationsgeschichte haben. Da sitzt sogar mal ein Schwarzer im Bus. Toni, stell's dir vor. Das gibt's für meinen Eltern im Sauerland nicht. Das ist also, wenn man da mal jemanden mit einer anderen Hautfarbe irgendwie in den Öffis sieht, da ist schon direkt Untergang des Abendlandes.
Und sitzt er aber auf den Plätzen, wo er sitzen muss, oder setzt er sich auch auf die Plätze, die eigentlich für die Weißen vorbestimmt sind?
Ja, ganz, ganz vorne natürlich immer. Meistens, ehrlich gesagt, meistens hinterm Fahrersitz.
Ja, weil die Knautschzone da noch gering ist.
Ja, es will ja halt, also was heißt, will keiner machen. Es gibt natürlich auch andere Busfahrer und so, ne? Aber ist halt schon so, ne? Wenn du mal so guckst, also hier so in den Öffis, irgendwie in Hamburg ist das voll oft so, dass du halt Busfahrer hast oder irgendwie Moja oder irgendwie in den Öffis, die das Ding halt fahren, wo du halt siehst, ja gut, also deren Urgroßeltern sind jetzt vielleicht nicht unbedingt hier geboren, sondern irgendwo anders. Ich frage mich halt einfach nur, was stört einen jetzt daran? Also, was mich halt im Stadtbild, ich habe witzigerweise vor einer halben Stunde mit einem Kollegen dazu gesprochen, genau zu dieser Thematik. Und ich meinte so zu ihm, Also was mich im Stadtbild von Hannover primär stört, ist zum Beispiel, wenn ich aus dem Hauptbahnhof auf den Raschplatz gehe. Ne, hinten raus, du kennst das ja, ne? Da sind die Menschen, die, ich sag mal, eine Drogenthematik haben, da sind Obdachlose und so weiter. Und das ist nicht deren Schuld, dass die da sind, weil die werden sich ja auch gerne woanders. Nur wenn ich gucke, wer da so in diesem Umfeld halt lebt, das sind überwiegend aus meiner Sicht jetzt nicht irgendwelche zugewanderten Menschen, die 2015 hier über die Grenze gekommen sind, sondern das sind alles, oder nicht, also was heißt alles, ne? Immer ein bisschen pauschal bei uns, aber sind halt schon auch einfach, ja, ich sag mal, Menschen, die halt hier wahrscheinlich geboren sind und deren Eltern hier geboren sind und Urgroßeltern und die halt irgendwo in ihrem Leben mal irgendwie falsch abgebogen sind oder wurden oder so. Und was machen wir mit denen? Schicken wir auch nach Syrien oder was? Oder keine Ahnung. Ich finde es halt ein bisschen schwierig. So, es ist. Ich verstehe irgendwie, was Friedrich Merz damit meint, weil es gibt natürlich irgendwie Stadtteile, in denen fühlst du dich vielleicht nicht so wohl, wenn du da durchgehst. Weil du irgendwie Armut siehst, weil du irgendwie Elend siehst, weil du vielleicht mehr Kriminalität meinst zu sehen oder zu spüren oder so, weil man sich vielleicht unsicher fühlt. Das gibt es ja. Das ist ja, glaube ich, eine Wahrheit, dass es solche Ecken in jeder größeren Stadt gibt. Nur die Frage ist, muss ich das mit so einem Begriff belegen?
Naja, zumal, vor allem ist es ja total etikettierend für die Allgemeinheit, obwohl es vielleicht, keine Ahnung, also es betrifft 10% der Städte in Deutschland und von diesen 10% betrifft es nochmal 10% der Stadtteile einer Stadt. Also am Ende reden wir über, weiß ich nicht, 0, irgendwas, wo du wirklich so Probleme hast und die natürlich, also es ist ja auch eine Frage, was die Ursache dafür, also wenn, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, ein Beispiel, was ich jetzt gerade im Kopf habe, weil ich das diese Woche in der Doku gesehen habe von Haftbefehl Offenbach. Da hast du natürlich Bezirke, wo du denkst, ey, da würde ich mit Polizeischutz nicht durchgehen wollen. Aber das liegt ja nicht daran, oder das liegt ja nicht nur daran an den Menschen, die da wohnen und leben, sondern auch daran, was die Menschen, die da wohnen und leben, für Möglichkeiten haben und unter welchen Umständen sie da wohnen und leben. Und wenn man einfach, keine Ahnung, viel zu wenig Sozialwohnungen hat und viel zu wenig Möglichkeiten hat, solche Menschen in den Alltag zu integrieren, dann werden die vielleicht auch mal komisch, sage ich jetzt mal, dass das aber vielleicht nicht Problem der Migration ist, sondern ein Problem der Möglichkeiten, die solche Menschen hier im Land haben. Das sieht dann natürlich keiner. Ich möchte das aber auch am Ende direkt, also ich hätte dazu nur einen Take, so einen Satz, der auch ganz gut dazu passt. Ich habe mich heute, weil heute ist ja Montag, ich habe Montag immer Meetings mit meinen Führungskräften aus meinen Clubs und da geht's manchmal auch um Problemmitglieder, also Mitglieder, die Stress machen, die mehrfach negativ auffallen oder die sich immer über alles beschweren, die wirklich, wo du merkst, okay, das ist so eine Grenze, wo man drüber nachdenken muss, dieses Mitglied aus dem Club rauszunehmen, damit er nicht viele andere Mitglieder unzufrieden macht.
Rauszuprügeln mit der Langhantelstange.
So nämlich.
Ja.
Und so ich sag mal das. So, ich habe gerade so drei, vier Problemmitglieder im Kopf in den vier Studios, von denen ich quasi weiß, die mir so erzählt werden, wo dann gefragt wird, Toni, was machen wir damit? Und die Namen, die sind leicht abgeändert, aber der Punkt wird klar, die Namen dieser Mitglieder sind Eckhard, Petra, Birgit und Franz. So, das sind so die Problemmitglieder, die wir im Studio haben. Da kann sich jeder selbst sein Bild machen, was wirklich das Problem ist. Das ist natürlich ein ganz anderer Take, aber wir haben ja auch viele, also ein sehr multikulturelles Publikum und die Menschen, die wirklich auffallen, mit denen wir wirklich Probleme haben, sind in den allermeisten Fällen halt Birgits und Franz und Eckharts und niemand anders. So, und da weiß ich nicht, ist dieses Stadtbild-Thema ein bisschen, also ich weiß auch, worauf er hinaus will und er hat bestimmt statistisch nicht komplett Unrecht, aber die Ursache dafür ist halt nicht die Migration an sich. So, das ist, fand ich, ein bisschen sehr plakativ dargestellt.
Vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu. Also zum einen, also wenn es jetzt konkret um Flüchtlinge geht, die hängen natürlich immer an irgendwelchen Plätzen rum, wo sie dann vielleicht auch freies WLAN haben oder wo auch ein bisschen was los ist oder wo sie halt ihre Homies auch sehen. So, keine Ahnung. Die haben ja kein soziales Gefüge, oft keine Möglichkeit zu arbeiten, wo man sich ja normalerweise aufhält. Die müssen ja irgendwo sein. So, und dann in irgendeiner karg eingerichteten Flüchtlingsunterkunft den ganzen Tag sich im Zimmer aufzuhalten, du, kann ich verstehen, dass ich das auch nicht machen würde. Würde ich mich auch lieber irgendwo auf dem Bahnhofsvorplatz setzen, wo ich vielleicht mal jemanden treffe, den ich kenne, wo ich WLAN habe, irgendwie ein bisschen irgendwie surfen kann, zu Hause telefonieren, keine Ahnung. Und genau das, was du sagst, also ich würde doch sehr stark bezweifeln, wenn ich jetzt hier in Hamburg nach Billstedt fahre und jemanden frage, so Mensch, toll, dass du mit deiner fünfköpfigen Familie hier in einer 50 Quadratmeter Wohnung in Billstedt wohnst. Ist da Schimmel oder habt ihr das so auf Vintage gemacht, die Bank? Keine Ahnung, toll. Willst du nicht vielleicht nach Eppendorf ziehen, in einer 80 Quadratmeter Wohnung? Ich bezweifle, dass die Leute sagen, nö, kein Bock, Billstedt ist doch so wunderschön. Das ist halt eine Frage der Möglichkeiten und ja, sozialer Gerechtigkeit. Und ich meine, dieses Thema Gentrifizierung in Städten, dass sozusagen eine gemischte Bevölkerung aus Vierteln herausgedrückt wird, weil dann sozusagen reiche Leute nachziehen und die Wohnungen sozusagen sich schnappen, ist ja ein Problem, was es schon seit Jahren gibt. So, das ist jetzt irgendwie überhaupt nichts Neues. Und das macht so zum einen eine Gesellschaftsstruktur kaputt, weil es einfach sehr homogen auf einmal ist in alle Richtungen. Ich kann hier in Eppendorf auch die Segelschuh tragenden, weiße Hemden mit Kaschmirpulli über den Schultern tragenden Justus-BWL-Studenten nicht mehr sehen. Die nerven mich auch im Stadtbild. Keine Ahnung.
Die immer auf Sylt, lustige Lieder singen.
L'amour toujours und so, genau. Brauche ich jetzt auch nicht so in der Masse, ne, ein bisschen Varianz täte irgendwie dem Stadtteil dann auch gut. Und was ich halt total fatal finde bei dieser Stadtbildaussage, das vielleicht als letztes ist, Merz bezieht sich ja da schon so auf Migration, Flüchtlinge, die halt hier irgendwo rumhängen, weil sie keinen anderen Platz haben und Leute, die sich da dann vielleicht irgendwie unsicher fühlen oder weiß ich nicht was. Ne? Dass du damit natürlich auch Deutsche, die hier in, keine Ahnung, dritter, vierter, fünfter Generation leben, genauso mit einschließt. Ich finde, das hat so einen krass negativen Effekt. Ich meine, Menschen, wir haben da schon mal, ich glaube, in einer der ersten Folgen drüber gesprochen, wo ich, glaube ich, gesagt habe, so, was musst du denn tun, um irgendwann mal deutsch zu sein? Was musst du machen? Wann ist der Punkt gekommen, wo jemand sagt, hey, du bist Deutscher und du bist, das ist okay so, du gehörst jetzt dazu. Was musst du machen? Also, keine Ahnung, muss ich weiß anmalen oder was? Also,
Weißwurst halt, und ein Maß Bier trinken.
Ja, wahrscheinlich machen das auch viele, keine Ahnung, aber die, keine Ahnung, da kommen halt die Urgroßeltern trotzdem irgendwo aus, weiß ich nicht was, irgendwie, meinetwegen auch Italien oder Griechenland oder Anatolien oder so, keine Ahnung, ne? Was willst du halt machen, ne? Also, ich finde das so gerade unfair gegenüber den Menschen, die halt hier irgendwie, keine Ahnung, die halt Deutsche sind, die gar keine andere Heimat mehr haben. Und die jetzt nicht mehr ins Stadtbild gehören oder was? Ich meine, sorry, das ist so ein richtiger Klogriff auf jeden Fall, dieser Begriff.
Naja, ey, daran anschließend, um dann nicht zu sehr wieder in diesen Pulli-Talk zu verfallen. Ich habe mich, nachdem das passiert ist, nachdem Good Old Friedrich da diesen Satz losgelassen hat, habe ich einfach mal so ein bisschen durch Social Media gescrollt, um mal so ein bisschen die Reaktion zu gucken, um mal einfach mir so ein bisschen was anzuhören. Und anscheinend ist Folgendes passiert. Anscheinend habe ich mir ein paar Videos zu viel angeguckt von Menschen, die das gut heißen. Und ganz plötzlich war mein TikTok-Algorithmus AfD-Wähler. Also ich habe plötzlich Videos bekommen. Ich habe original auf TikTok meinen Algorithmus gelöscht. Das kannst du ja irgendwie löschen und von vorne anfangen quasi. Ich musste das machen. Ich habe nur noch Scheiße gekriegt. Ich habe mir zwei, drei Videos angeguckt und plötzlich, mein Bildschirm ist braun geworden. So, es war verrückt.
Das ist mir bei Insta auch schon mal passiert. Ich weiß gar nicht, was ich mir angeguckt habe, was dazu geführt hat, dass ich dann auf einmal so komisch. Also ich glaube, das steigert sich auch, je mehr du dann da drin crawlst, desto krassere Sachen kriegst du auch. Ja, aber auf einmal kriegst du so ein Meme, wo ich mir so denke, so wie so ein bisschen rechts die ganze Sache, ich weiß auch nicht. Total, so.
Ja.
Und dann guck mir das dann auch an, weil ich mir so denke, okay, hä, so? Und jede Sekunde, die du länger da drauf bist, führt halt dazu, dass du dann noch drei bekommst halt.
Ja,
ne?
Total.
Und dann denkst du dir halt so, so funktioniert das mit diesen Fake News, AfD-Bums halt hier. Okay, jetzt habe ich es gecheckt.
Ja, also total. Pass auf, jetzt das darauf wollte ich hinaus. Also mein Handy war auch kurz davor, den rechten Arm zu heben. Und dann habe ich ganz oft Nachrichten bekommen und so, also scheinbar recherchierte, professionell produzierte Artikel und Videos von der Plattform News, geschrieben N-I-U-S. Kennst du? Und also wenn du da nicht so ein bisschen hinterfragst und so ein ganz kleines bisschen checkst, was da passiert, dann fängt dich das ja komplett. Und ich kann niemanden verstehen, der das dann vertritt und das gut heißt, aber ich verstehe, dass Menschen, die vielleicht nicht so unbedingt eine eigene Meinung haben, die sich sehr von außen beeinflussen lassen und die sich dann vielleicht auch dummerweise nur über Social Media, aber ohne irgendeinen Korrektur- und Faktenfilter einfach nur das Erstbeste angucken und sagen, okay, so ist es, dass die durch solche Seiten natürlich super stark rechtspopulistisch beeinflusst werden. Also diese News-Seite, das ist ja völliger Wahnsinn, wie professionell und erstmal öffentlich wirksam gut die rechte Hetze verbreiten. Das ist ja crazy. Das war mir gar nicht bewusst. Und dann habe ich das in meinen Algorithmus gespült bekommen und dann, wie du es gesagt hast, ist auch nicht weggegangen. Da habe ich mir das angeguckt und dachte, ja, okay. Also wenn du irgendein 15, 25-jähriger Dulli bist, der keine eigene Meinung hat und nicht weiß, was abgeht, weil du auch 80% deines Tages auf TikTok hängst, dann musst du ja AfD-Wähler werden, wenn du irgendwann in diesem Algorithmus drin bist und das nicht checkst. Also ich habe das mal richtig so am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn der Algorithmus dich quasi zum AfD-Wähler macht. Das ist crazy. Ich war richtig schockiert.
Ja, es ist total witzig, weil mir ging es halt echt vor 2-3 Wochen genauso. Irgendwo muss ich draufgeklickt haben, wo ich mir entweder dachte, okay, was ist das für ein Bullshit, das muss ich mir jetzt angucken, weil es so absurd ist. Und auf einmal läuft der Feed, keine Katzenvideos mehr, keine lustigen Bitte lächeln, Leute
plötzlich haben die Katzen rechten Arm gehoben. Ja.
Auf einmal ist es halt irgendwie, also total der Wahnsinn. Also ich weiß auch nicht, es ist halt ein super schmaler Grat, was macht man dagegen, ne? Weil so zwischen Zensur und Medienfreiheit, das ist ein, glaube ich, sehr schleichender Übergang.
Ey, da kommst du mal wieder an den Punkt, den wir in der vor- oder vorvorletzten Folge hatten beim Thema Social-Media-Umgang, dass man einfach die Leute noch mehr sensibilisiert und aufklärt über Social-Media und die Mechaniken dahinter und dass man halt einfach lernt, egal was man auf Social-Media sieht und egal welche politische Haltung dahinter steckt, die Dinge zu hinterfragen und zu reflektieren, egal, ne? Genauso ist das ja auch, wenn man es mal auf die komplett andere Seite nimmt. Wenn du jetzt irgendwie die ganzen Tage Videos von Luisa Neubauer anguckst und da gibt es sicherlich auch Punkte, wo du denkst, ja, okay, komm, Luisa, jetzt übertreib nicht. Weiß ich jetzt nicht, ich bin da inhaltlich nicht drin, aber das sollte man ja dann genauso hinterfragen. Aber, also dass man einfach grundsätzlich sagt, ey, wenn du dir irgendwas auf YouTube oder auf TikTok oder auf Instagram anguckst und hinterher denkst du, ja, Mann, dann check nochmal kurz, wo das Video herkommt, bevor du weiterhin ja, Mann sagst. So, das ist wirklich wild, völlig verrückt. Das ist, bin ich nicht drauf da gekommen und dann, wie gesagt, Algorithmus gelöscht und von vorne angefangen. Jetzt habe ich wieder nackte Weiber und Fußball.
Alles wieder am Lot, Toni.
Alles wieder dabei.
Ich habe auch Weiber, so gemacht.
Und Call of Duty und Battlefield. Ja. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Liebe Grüße.
Ich habe es auch so gemacht. Ich habe jetzt auch wieder lustige Katzenvideos primär.
Ja.
Und irgendwas
ja, ja. Lustige Katzenvideos, so nennst du das also. Mhm. Ja, Fabi, direkt zum nächsten Thema, weil ich es einfach super lustig finde und das so ein bisschen zu letzter Woche passt, außer du hast ein Thema, was irgendwie sinnvoll daran anschließt, weil meins tut's nicht. Das wäre ein kompletter Themenbreak.
Na, hau raus.
Kennst du Julian Kamps?
Hat er was mit der Bäckerei zu tun?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube nicht. Sophie, habe ich dich recherchiert, du weißt doch, Recherche. Reicht doch, wenn wir andere dazu auffordern, das zu tun. Nee, Julian Kamps ist ein Influencer, der irgendwie 3 Wochen gearbeitet hat und sich dann auf seinem Account sehr wirksam darüber beschwert hat, dass 8 Stunden Arbeiten am Tag ja nicht das Ding sein kann. Also der hat sich im Grunde über den 8 Stunden Arbeitstag beschwert, so nach dem Motto, Leute, das kann es doch nicht sein. Und hat natürlich das entsprechende Echo bekommen von den Menschen aus der entsprechenden Altersgruppe. Jetzt
Friedrich Merz.
Zum Beispiel, ja. Jetzt die Frage, wenn sich jemand über 8 Stunden Arbeit am Tag beschwert, was ist so, sei mal ehrlich, was ist so dein allererstes Impulsgefühl, ohne näher drüber nachzudenken, ohne da näher so zu reflektieren, weil da verändert sich das ja auch nochmal, aber dein allererster Gedanke, wenn du hörst, jemand beschwert sich, dass er 8 Stunden arbeiten muss, was ist so dein erstes Gefühl dazu?
Heul leise.
Ja,
also, pass auf. Ich meine, wir haben ja drüber gesprochen, ne? Ist dieser 8-Stunden-Tag, macht das irgendwie Sinn oder nicht? Und da kann man ja drüber streiten, aber Stand jetzt ist es halt so, dass das unsere Arbeitsrealität ist, in der wir halt unterwegs sind und in der ich seit 20 Jahren irgendwie arbeite und keine Ahnung, es gibt halt Dinge, die kann ich ändern und die kann ich halt nicht ändern. Und klar, ich kann natürlich Influencer werden und dann gegebenenfalls weniger arbeiten oder auch mehr. Keine Ahnung, aber.
Ja, das weiß man ja nicht. Ja, weil mein allererster Gedanke war auch so, ach Junge, ey, 8 Stunden beschwer dich doch nicht. Und dann habe ich mir sein Video angeguckt und ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, aber er meinte sowas wie, ey Leute, ich bin um, keine Ahnung, 7 an die Arbeit gegangen oder um 7 habe ich das Haus verlassen, so rum, um 7 Uhr habe ich das Haus verlassen und jetzt ist es irgendwie 18 Uhr oder 17 Uhr noch was, keine Ahnung, und ich bin wieder zu Hause, also 8 Stunden Arbeit plus noch Hin- und Rückweg und noch Pause zwischendrin. Ich habe um 7 Uhr das Haus verlassen, jetzt bin ich um 18 Uhr oder sowas wieder zu Hause und bin total im Arsch und muss noch das und das und das machen. Soll es das wirklich sein? Und da war der Punkt, so im ersten Moment dachte ich auch, oh, leise, ey, sind 8 Stunden Arbeit, ist halt so, muss halt jeder machen. Aber eigentlich hat er einen Punkt, das ist ja genau das, worüber wir gesprochen haben, dieses Mal reflektieren und hinterfragen von Themen. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ein total valider Punkt zu hinterfragen, sollte unser Werktagablauf wirklich so sein, dass wir über die Hälfte der Zeit, die wir irgendwie sinnvoll verbringen können an einem Tag, mit Arbeiten zu verbringen, wenn es anders geht. Also ich bin da schon auch an einem Punkt, der sagt, ey, das ist halt so, du hast dir das rausgesucht, mach halt. Viele andere arbeiten auch mehr. Aber den validen Punkt zu hinterfragen, ob das sinnvolle Gerüst ist, diesen Tag so zu verbringen, den sehe ich schon. Da könnte man schon nochmal anknüpfen und dann sagen, ja, ey, vielleicht er sollte anders feedbacken und nicht so viel heulen, aber eigentlich hat er einen Punkt damit, Leute. Reflektiert das mal und denkt drüber nach. Eigentlich hat er einen Punkt.
Ich meine, klar, nicht jeder hat jetzt die Möglichkeit, das auch selbst zu entscheiden, irgendwie wie er arbeitet, so, aber.
Er könnte doch alle selbstständig machen, Fabi, verstehe. Ich sollte einfach alle selbstständig machen, einen Podcast machen.
Ja, ich meine, Toni, naja, ich sag mal, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ich möchte irgendwo in irgendeiner Fabrik an der Maschine stehen, so. Ich mache meine Ausbildung, weiß ich nicht, bei Bosch oder Conti jetzt, wenn man so
Continental, an Hannover denkt. Lustig, hat auch direkt Continental im Kopf, ja.
Oder meinetwegen auch bei einem Autounternehmen oder weiß der Geil, was, ja auch wurscht. Ne? Dann weiß ich, wie da meine Schichten sind. Ne? Ich habe einen Tarifvertrag, ich weiß, wie viel Geld bekomme ich für wie viel Arbeit. Und da habe ich mich dafür entschieden. Und wenn ich anders arbeiten möchte, muss ich mir einen anderen Job suchen. Sorry, aber dann muss ich mich halt selbstständig machen. Dann muss ich mir halt vielleicht eine Firma suchen, wo ich sagen kann, ich gehe auf Teilzeit, ich will nur 80% machen, bekomme natürlich dann auch nur 80% Lohn. Nur zum Kollege von mir, der ist um die 30, der hat jetzt gesagt, so, ich mache jetzt nur noch 90%. So, ich habe einen Tag im Monat zusätzlich frei, irgendwie, oder alle, ich weiß gar nicht, müssen wir mal hochrechnen, er hat auf jeden Fall jetzt irgendwie 1-2 Tage im Monat mehr frei, verzichtet halt auf ein bisschen Geld und also jeder hat ja schon gewisse Entscheidungsmöglichkeiten, um zu gestalten, wie und wo er arbeiten möchte oder ob er vielleicht total Verweigerer beim Bürgergeld werden möchte. Musst du gar nicht arbeiten. So. Das ist auch so ein Thema. Ja, dann,
ja.
Willst du zu den 0,4% gehören, die jetzt unseren Sozialstaat retten, indem wir sie verhungern lassen? Ich finde,
sollten die Purge einführen.
Ja, die Purge. Das ist, finde ich, das sortiert auch direkt die Schwächsten aus.
Ey, und das macht doch direkt das Stadtbild schöner.
Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, ob wir verweichlichten deutschen Kartoffeln uns dagegen die sozusagen Leute, die aus dem Kriegsgebiet hierher kommen, in der Purge durchsetzen tun. Ich bin mir nicht so sicher.
Keinen Fall. Ich würde mich weinend in den Keller einschließen und hoffen, dass es vorbeigeht.
Es ist überhaupt nicht lustig, aber wenn man das zu Ende denkt, dann ist es auch, wenn es lustig wäre, am Ende trotzdem nicht lustig.
Ey, da möchte ich auf, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Podcast gesagt habe, wenn nicht, mache ich es jetzt. Wenn doch, wiederhole ich mich, ist mir egal, aber es passt gerade ganz gut. Kennst du den Newcomer-Comedian Björn von Morgenstern?
Wie ich schon mehrfach erwähnt habe, hasse ich Comedy und gucke mir sowas eigentlich auch nie an. Von daher ist die Antwort nein.
Nein, ja. Und Björn von Morgenstern, ich finde ihn ganz cool, ich habe den auch schon mal live gesehen. Der hat den Bit quasi, den Gag, dass wo er fragt, kennt ihr alte Opis, die immer sagen, mit eurer Generation würde man keinen Krieg mehr gewinnen? Und er dann so fragt, na, aber welche Generation von uns hat je gewonnen? So, also, da sagt er doch so, also es steht 2-0 für die anderen. Und das passt so ein bisschen dazu, weil klar, also total, wir sind eh verweichlicht und kennen das zum Glück alles nicht mehr, weil das Weltgeschehen ja, ich sag mal, zumindest bis vor einem Jahr irgendwie einigermaßen in Bahn lief, aber ich sag mal so, wir glänzen jetzt nicht mit glorreichen Siegen in der Vergangenheit bei solchen Themen. Ich glaube, da es liegt uns auch einfach nicht in den Genen. Aber nee, ich würde mit einer Super Soaker schießen und mich danach entschuldigen, dass ich jemanden nass gemacht habe. Das ist so mein Kriegsakt. Daher, ja, ist das mit der Pirsch vielleicht nicht die beste Idee.
Einfach eingraben. Also im Garten eingraben mit so einem Strohhalm, damit man Luft kriegt und 2 Tage baden.
Ja, ist so.
Das ist meine Überlebensstrategie. Ja,
aber um das von Julian Kamps abzuschließen, er hat sich beschwert. Natürlich haben alle 35, 40-Jährigen aufwärts ältrigen Jochens und Sabines mächtig auf ihn eingehauen. Ich habe mir so die Kommentare durchgelesen, aber da kommt aber auch, ja, und ich arbeite 10 Stunden am Tag seit 30 Jahren und dies und das, bla bla. Ich meine, ja, dann kannst du ja auch machen, aber also, nur weil du es machst, heißt es ja nicht, dass jeder machen muss. So. Auf der anderen Seite muss auch jeder irgendwie so ein bisschen arbeiten, dass man, es geht ja auch darum, so eine gesunde Mitte zu finden, aber ja, war alles wieder so ein bisschen herrlich Social Media mäßig. Also Fabi, ich arbeite keine 8 Stunden mehr am Tag. So,
Glückwunsch.
So, tue ich mir nicht an.
Glückwunsch.
So eine unnötige Aussprache. So, ich mache ihn nicht mehr. Das ist ganz oft tatsächlich. Ich glaube, ich arbeite wirklich nie 8 Stunden an einem Tag, aber ich glaube, ich arbeite auch nie nur 5 Tage die Woche. Ich glaube, so passt das ganz gut. Also das ist, am Ende sind es, glaube ich, mehr als 40 Stunden, aber eben anders aufgeteilt.
Ich finde es auch total legitim, was du ja auch in so Talkshow-Diskussionen dazu dann auch mal hörst, wenn es darum geht, müssen wir mehr und länger arbeiten und dies und jenes und so, dass da immer Leute sitzen, die sagen so, ja, also ich arbeite eher 50 Stunden die Woche oder 60, aber ich mache es halt gerne. Da denke ich mir so, ja, cool, arbeite halt 60 Stunden, ist doch fein, mach doch. Also wer halt nur 30 arbeiten will, soll halt sich was suchen, wo er das machen kann und gucken, dass er mit seiner Kohle klarkommt, also ne.
Ja, ja.
Hey.
Ich habe einen, ich würde es mal Bekannten nennen, der arbeitet auch bei Easy Fitness, der ist auch selbstständig, der hat mehrere Easy Fitness Clubs, EMS Clubs und der ist super erfolgreich, also wirklich, der ist auch wirtschaftlich, finanziell super erfolgreich, den geht's, glaube ich, richtig gut und der ist, glaube ich, fast jeden Sonntag am Arbeiten, so um Vertrieb zu machen. Der hat einfach, weil der da einfach Bock drauf hat. Das sind einfach Menschen, die sind für sowas gemacht und dann ist das ja auch wirklich total in Ordnung. Das Problem ist ja immer, das ist ja wie bei den Veganern, also natürlich auch nur stereotypisch und nicht tatsächlich, aber dass jetzt die Leute, die das machen, dann so missionierend auf andere einwirken, dass es alle so machen müssen. So, weißt du, die viel arbeiten, sagen, nein, wir müssen alle ein bisschen mehr arbeiten und nur so kommt man zu was und ich mach das auch und das musst du auch, bla bla blub. Das ist ja bei Veganern war das ja auch so nach dem Motto. Also ich habe das live mitbekommen. Ich habe mich mal 2 Wochen vegetarisch ernährt, um es zu testen, um für mich einfach zu wissen, wie es sich anfühlt. Und habe im Nachgang.
Wie hast du es geschafft, nicht zu verhungern? Ich kenne deine Ernährungsgewohnheiten. Was hast denn du gegessen? Nudeln.
Pommes? Nudeln mit Pesto. Nein, ich habe mich ja. Also 2 Wochen. Tatsächlich ist 2 Wochen vegetarisch zu essen gar nicht schwierig, weil es ja mittlerweile wirklich genug Ersatzprodukte gibt.
Ich die weiß zum Glück das,
jetzt auch gekennzeichnet werden. So nämlich. Habe im Nachgang dann mich mit Menschen unterhalten und da waren auch 2 dabei oder eine dabei, die auch vegetarisch oder sogar vegan gegessen hat. Und da kam direkt auch so ein bisschen, ja, aber jetzt mach doch auch weiter. Warum machst du denn das jetzt nicht weiter? Mach doch weiter. Und wir denken, nee, lass mich doch so essen, wie ich will. Also so ein bisschen so dieses, weißt du? Und das ist ja dann bei so Arbeitenden auch oft, dass sie dann sagen, naja, bei mir ist das so und dann muss das bei allen anderen auch so sein. Das ich finde, man, jeder kann das machen, wie er will, aber man sollte auch jeden machen lassen, wie er will.
Aber findest du, das ist noch so? Also ich habe auch, jetzt, ich muss mal überlegen, wie viele Leute
habe ich... Nee, es war eher so, Vegetariern und Veganern war das eher so stereotypisch von früher. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Ich habe nur dieses Bild von vor 5 Jahren nochmal aufgegriffen.
Das Gefühl habe ich halt auch. Also klar, es gibt, ich kenne auch Menschen, die dann, also ich habe auch eine Person im Bekanntenkreis, die da auch sehr, ich sag mal, sich sehr für einsetzt, ne, und eine klare Position bezieht, aber ich habe noch 5 andere Leute, die auch vegan oder vegetarisch essen. Wenn ich mit denen zusammen essen gehe und mir irgendwie einen Burger bestelle oder so, dann also noch nie irgendwas Negatives gehört. Ich habe das
Gefühl, aber die sind alle an anderen Tisch setzen.
Ich habe das Gefühl, es ist gerade aber eher so ein bisschen Konterrevolution. Weißt du, hier dieses fetischhafte Wurstgefresse von Markus Söder, wie ich weiß gar nicht, ich glaube Robert Habeck so schön gesagt hat. Oder diese Anti-Veggie-Schnitzel-Gesetzgebung und so. Also weiß ich nicht. Aber das ist ein Thema, das hatten wir nicht in unserer WhatsApp-Gruppe, Toni.
Nee, wir können aber nochmal insgesamt irgendwann mal über das Thema Cancel Culture sprechen, weil das ist ja in den letzten Jahren auch aus dem Boden geschossen, wie mein rechter Arm fast nach oben geschossen ist, als sie den AfD-Algorithmus hatte. Aber Cancel Culture wäre nochmal so ein Thema, weil das ist ja auch ein bisschen für sich stehen. Aber ja, das vielleicht nicht heute. Aber bist du mittlerweile bei TikTok? Nee, ne? Unser bekanntestes oder unser am besten laufendes Video hat mittlerweile, ich glaube, irgendwas über 20.000 Aufrufe. Und es sammeln sich mittlerweile auch ein paar Kommentare, die nach wie vor sehr unterhaltsam sind. Aber sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Weil zum Beispiel, fand ich ganz lustig, gibt es ein Video, wo ich den Dunning-Kruger-Effekt erkläre, mit diesem, die Menschen, die am unkompetentesten sind, wirken oft am kompetentesten, weil bla bla blub. Und da gab es einen Kommentar, ja, und einer von diesen Menschen hat vor kurzem was über das Stadtbild in Deutschland gesagt. Wird natürlich auch direkt genutzt, um jeden Politiker aus jeder Richtung durch den Dreck zu ziehen. Ach, schön. Das ist mein TikTok, Fabi.
Haben wir schon irgendwie Gewaltandrohungen bekommen oder so? Muss ich was wissen? Brauche ich eine Kevlar-Weste?
Ja. Ich glaube, dazu fehlen uns ungefähr, keine Ahnung, 500.000 Aufrufe auf TikTok. Die bräuchten wir dann noch. Also müssen wir da richtig viel Geld in Werbung investieren oder einfach, wir müssen viel plakativer werden, vor allem. Wir müssen viel mehr Thesen in den Raum werfen, die entweder richtig viel oder gar keinen Anklang finden, damit die Leute darauf reagieren. Wir dürfen nicht so mittig sein.
Das ist tot, ne? Gibt nur noch die Ränder. Toni, nochmal eine Frage. Du hast was in die WhatsApp-Gruppe bei uns geschrieben, in unsere Themengruppe.
Oh Gott.
Mazda.
Alter, Mazda.
Jetzt hast du endlich eine Werbekooperation klar gemacht für uns? Verdienen wir jetzt Geld hiermit?
Ich kann dir mal sagen, was Mazda ist. Mazda ist ein Hure. So ein Weil. Mazda einfach der größte Dreck ist. Ich hab mir vor, mittlerweile ist es fast 3 Jahre her, weil dieser scheiß Mazda nämlich diesen Monat zurückgeht, habe ich mir den damals ganz neuen und eigentlich ziemlich coolen Mazda CX-60 geleast. Das ist so ein SUV, bisschen größer, bisschen sportlicher, sieht ziemlich geil aus, von außen wirklich cool, du kennst den ja auch. Diesen Mazda hatte ich 36 Monate. Von diesen 36 Monaten stand er locker, wenn nicht mehr, 8 Monate in der Werkstatt. Und nochmal 4 Monate stand er einfach irgendwo rum, weil er nicht fahrtüchtig war. Und das Problem ist ja nicht, dass das so ist, weil es gibt nun mal, da steckt so viel Technik drin, das passiert halt. Das ist halt was, wo man denkt, ey, es ist unschön, aber es passiert. So wie in meinem Studio ja auch mal das Check-in-Drehkreuz ausfallen kann und die Leute nicht reinkommen können. Das passiert halt, da kann man nichts machen, ist ein Montagsauto, fertig. Was aber nicht gut ist, und das ist nämlich der Punkt, ist der Service von Mazda, weil natürlich können die dieses Auto nicht vorher zurücknehmen. Natürlich, also das Auto war nicht fahrtüchtig. Das stand am Straßenrand und musste abgeschleppt werden. Und dann habe ich gesagt, Leute, das ist jetzt zum 3. Mal so, ich möchte dieses Auto zurückgeben. Und da hat das Autohaus, wo ich das geleast habe, gesagt, ja, nee, geht nicht. Wir können Ihnen aber anbieten, dass wir das Auto selber mal angucken. Das Autohaus ist bei Berlin, weil es damals das Angebot da gab. Und er sagt, ja, und jetzt soll ich das Auto da hinschieben oder was? Und also die haben es nicht hingekriegt, mir da irgendwie einen sinnvollen Ersatz zu geben. Und am Ende habe ich jetzt, ist auch schon länger her, und nach vielen, vielen Briefen und nach vielen, vielen Telefonaten und E-Mails mit allem drum und dran, 4 Monate Leasing habe ich ersetzt bekommen. Also finanziell wurden mir 4 Leasingraten zurückgezahlt. Das heißt, es sind immer noch 4 offen, plus der organisatorische Aufwand, weil mein Kollege und Mitarbeiter, der dieses Auto ja hatte, ganz oft wirklich abgeschleppt. Dann muss er irgendwie nach Hause kommen. Dann muss er logistisch das Auto zur Werkstatt bringen, wieder abholen. Leihwagen zurück, dies, das. Da hängt ja so viel nervigen Kleinkram dran. Und Mazda war nicht in der Lage, das adäquat zu ersetzen. Und deswegen sage ich, Mazda ist ein Huren. So, weil, also es war wirklich eine Katastrophe, eine Oberkatastrophe. Ich war richtig zwischendrin. Also ich, das Thema ist auch noch nicht ganz durch, weil ich habe dem Auto schon mal geschrieben, dass sie noch was überlegen sollen. Weil natürlich haben die jetzt, gibt's jetzt ein Gutachten, wie bei jedem Leasing-Rückläufer. Und da wurde aber auch jede Delle mit, ja, hier nochmal 200 Euro und da nochmal und hier und da ist ja der Service auch 5000 Kilometer drüber. Das macht nochmal 200 Euro. Und dann habe ich gesagt, Leute, ihr könnt euch gerne nochmal überlegen, wie ihr die Abrechnung machen wollt, aber so bestimmt nicht, nachdem dieses Auto 10 Monate nicht gefahren ist. Also was ist denn los bei euch? Und dann kam raus, dass diese ganze Scheiße war, diese ganze Auto funktioniert nicht scheiße, weil ein Autohaus, ein offizielles Mazda-Autohaus, ich sag nicht welches, aber da, wo ich wohne, einfach eine Reparatur mit falschen Steckern gemacht hat. Und dadurch, dass sie irgendwie nicht die richtige Größe von irgendwelchen elektrischen Steckern hatte, hatten diesen Stecker in da, wo sie ringen hingehören, ein kleines bisschen Spiel und haben ab und zu den Kontakt verloren. Und aufgrund dieses Kontaktverlustes ist dieses komplette Auto liegen geblieben.
Das ist so
weil
geil.
Weil die einfach es nicht hingekriegt haben. Fabi, was meinst du, was? Also, und ich bin ja zum Glück, nur der das mitgekriegt hat. Ich hatte das Auto ja zum Glück nicht selber. Ich habe das ja schon abgegeben an meinen Kollegen. Was meinst du, was der für eine Odyssee durch hat? Wegen so einem Scheißverein. Und die können das nicht adäquat ersetzen. Fabi, wenn ich auf LinkedIn ein bisschen mehr Follower hätte, hätte ich schon einen ganz großen LinkedIn-Post gemacht. Aber es lohnt sich nicht, weil, keine Ahnung, es erreicht 10 Leute. Da musste ich mal reinschreiben, um mich hier mal kurz eine kleine Wutbrandrede über Mazda zu halten. Also Leute, meine Erfahrung mit Mazda ist, macht's nicht. Aber gar nicht.
Fühlst du dich jetzt besser?
Ja, ein bisschen.
Schön, das ist schön. Kann ich verstehen. Ich finde, das ist immer bei, es ging mir bei Autos witzigerweise auch so. Ich fahre ja eine andere Marke und
sag ruhig, dass du Mercedes fährst, Fabi. Sag's ruhig.
Ja, fahr Mercedes. Und der Service ist eigentlich okay, aber du merkst halt schon, bis du das Auto kaufst, sehr intensive Betreuung. Hast du das Auto gekauft und ist irgendwas? Ja, naja. Ne? Also, schauen wir mal. Ne? Ich hatte mal einen Getriebeschaden, relativ zeitnah nach dem Kauf. Wo es dann natürlich auch hieß, ja, das Getriebe, das ist natürlich nicht in dieser Einjahres-Mercedes-Premium-Garantie drin, weil das ist ja ein Verschleißteil, wo ich mir so dachte, also ich bin 3000 Kilometer gefahren mit dem Auto in der Zeit. Wie soll ich denn da das Getriebe, also,
ne? Das ist auch geil. So ein Verschleißteilgetriebe nach 3000 Kilometer. Das ist auch eine sehr exklusive Meinung.
Also es war ein Gebrauchter, der hatte schon 70 drauf. Ne?
Ah, aber, okay. Ja, sorry.
Ja,
okay.
Ja. Das war auf jeden Fall auch eine negative Erfahrung, wo ich mir auch so dachte, so ja, okay, cool.
Ja, ja.
Gibt es auch noch ein paar andere Beispiele, aber ich glaube, das ist grundsätzlich immer das Problem, solange du noch nicht gekauft hast, egal wobei, bist du halt betüdelt und wenn du dann dabei bist, dann, naja. Das ist ja auch, weißt du, wie bei den Telefonanbietern. Rufst du die Hotline an, wo du kaufen kannst? 5 Minuten Wartezeit. Rufst du die Hotline an, weil du irgendein technisches Problem mit deinem Internet hast? 45 Minuten Wartezeit.
Ja, ist so. Ey, und ich glaube, da ist so ein Punkt, wo ich glaube, da macht es dann einfach einen ganz großen Unterschied, in welcher Preisklasse du ein Auto kaufst. Weil, also klar, Mercedes ist schon ein bisschen höherklassig so. Das ist schon jetzt kein Mazda. Aber wenn du nochmal 1-2 Stufen höher gehen würdest, glaube ich, merkst du das dann auch einfach am Service und an allem drum und dran. Aber das ist auch nur so ein Gefühl, das weiß ich noch nicht.
Mag aber sein. Ich meine, ich habe ja
einfach,
auch
weil immer da auch die Rückfrage nicht so hoch ist. Ich sag mal, so nur als Beispiel, mein Geschäftspartner fährt ja Porsche und der Porsche-Verkäufer ist aber sowas von immer zu erreichen. Also ich habe mich da mal mit ihm über verschiedene Typen ausgetauscht und es hat original eine Stunde gedauert mit 2 Sprachnachrichten über WhatsApp, bis ich ein haargenaues Angebot zu einer Porsche-Konfiguration hatte. Und da war auch der Punkt, ich meine, klar, bei Porsche kommen halt nicht 150 Leute am Tag rein, das guckt sich halt nicht jeder an. Dementsprechend ist natürlich die Beratungsqualität im Einzelnen viel, viel höher. Und das hast du dann schon gemerkt. Also ich glaube nicht, dass ich bei einem Mazda Autohaus über eine Sprachnachricht innerhalb von 2 Stunden Angebot für einen Leasingwagen kriege. Abgesehen davon, dass ich das nie mehr machen würde und jeden davon abraten würde bei Mazda. Aber das hast du dann schon gemerkt, ja, okay, da ist die Qualität aufgrund der nicht so hohen Nachfrage schon nochmal eine andere.
Das hast du ja in jedem Bereich, ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt zu, keine Ahnung, Kick gehe oder Primark oder so, dann habe ich jetzt irgendwie, kann ich keine Beratung irgendwie zu den Klamotten erwarten oder dass mir ein Verkäufer dann eine andere Größe bringt, wenn das eine nicht passt oder so. Das ist halt, wenn ich irgendwo in einem Geschäft bin, was ein bisschen höherpreisige Sachen hat, dann natürlich auch anders. Das ist halt einfach so. Ist ja grundsätzlich auch okay, aber ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive, jedes Auto ist für mich höherpreisig. Also keine Ahnung, wenn ich da irgendwie, ja, jetzt habe ich einen Firmenwagen, aber wenn ich die privat gekauft habe, dann zahlst du da 17, 18, 20, 25.000 Euro mal eben. Klar, das ist dann eine A-Klasse bei Mercedes, ne? Also so Golfgröße mehr oder weniger. Kein super teures Auto für Autoverhältnisse, aber für mich ist das halt viel Geld. Keine Ahnung, wie es wäre, wenn ich eine S-Klasse gekauft hätte für 160.000 Euro. Keine Ahnung. Aber ey, du,
Fabio, das kannst du mir in 2 Wochen sagen, wie das ist. In 2 Jahren, nicht 2 Wochen, 2 Jahren. Da fährst du ja eine S-Klasse, bin ich mir sicher.
Schauen wir mal, was da passiert. Wo wir gerade gegen Unternehmen ranten. Ich habe da auch noch was Schönes mitgebracht, nämlich von Amazon. Toni, bestellst du gerne bei Amazon?
Yep.
Ja, also ich muss auch sagen, ich versuche es mittlerweile so ein bisschen zu vermeiden, irgendwie aus unterschiedlichen Gründen, aber es ist halt einfach unschlagbar, wenn du teilweise Same-Day-Lieferungen hast für, ich bin jetzt gerade umgezogen, dann fällt dir immer was ein, ach scheiße, ich brauche jetzt hier noch irgendwie ein Teil für die Wohnung oder so, ich muss ja auch ein paar Sachen reparieren und wenn du weißt, das kommt noch am selben Tag oder morgen früh oder so, ist halt schon super krass. Das macht halt kein anderer in der Regel so gut.
Ja,
so, ist so. Hab hier natürlich auch einige Sachen bestellt und Amazon versucht ja jetzt so ein bisschen ökologischer zu werden und schickt dir dann die Sachen teilweise direkt im Originalkarton zu oder einfach in so einer Papiertüte oder so. Und ich habe da auch einiges an Technik bestellt, also so Router und hast du nicht gesehen, Kabel und so weiter. Kam auch alles an und so, alles wunderbar. Waren allerdings ein paar Teile dabei, die dann nicht so funktioniert haben, wie ich das brauche und die halt wieder zurück mussten. Waren so 4 Artikel, glaube ich. Ich habe das also alles wieder in den Originalkarton reingepackt und so, ne, schön irgendwie verpackt und so, bin hier in den Paketshop gegangen. Also, wohlgemerkt, zum Beispiel eine 5G-Antenne. Wirklich in den Originalkarton. Damit liefert der Hersteller dieser Antenne das Ding aus. Bringe das in den Shop. Steht der nette Paketshop-Mitarbeiter da und sagte so, ah ja, das ist Amazon, richtig? Ich meine, so, ja, genau. Ja, das müssen wir auspacken. Ich weiß nicht, wie es müssen wir auspacken. So, ja, das ist dieses Unverpackt-Ding von Amazon. Ne? Die machen jetzt alles ohne Verpackung. Ich so, ja, aber es ist ja die Verpackung des Herstellers, also quasi da war kein Karton mehr drum oder so. Das ist das Ding, so ist es aus der Fabrik gelaufen. Ja, trotzdem. Hat er diesen Originalkarton aufgemacht, alles aus dem Karton rausgeholt, von dem Pappkarton in eine Papiertüte umgeladen und frankiert. Und ich stand so daneben und war so, okay, den ökologischen Vorteil, den schon bestehenden Pappkarton wegzuwerfen, um die Sachen in eine Papiertüte, die dafür neu verwendet wird, wieder einzupacken, das muss mir irgendwie mal einer erklären. Ich habe es noch nicht gecheckt. Also entweder der im Paketshop hat so ein bisschen ein paar Sachen durcheinander gebracht oder Amazon macht da irgendwie Sachen, die geht so sind. Und da im Anschluss...
Wie läuft das dann, wenn man Cornflakes bei Amazon bestellt?
Ja, gar keine Ahnung. Oder Waschmittel oder so. Oder einen Sack Mehl. Weiß ich nicht. Was mache ich damit?
Lass das mal machen zum Testen. Aber ja, also Idee gut, Umsetzung mangelhaft.
Und ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit viel bestellt hast, aber wie gesagt, wegen hier neuer Wohnung und so habe ich relativ viel bestellt. Und es ist irgendwie echt also die Sachen kamen dann irgendwie alle an, aber es ist irgendwie relativ viel schief gelaufen, so dass ich mich gerade ein bisschen frage, was ist bei Amazon eigentlich los? Also ich habe zum Beispiel jetzt einen Umschlag bekommen, den hat meine Freundin aufgemacht, weil sie dachte, da ist was für sie drin. Da waren irgendwie so Büroklammern drin. Sie meinte, oh, guck mal, das ist für dich. Ich so, was ist das? Ja, so Heftklammern, so für, wo man sehr viele Blätter miteinander klemmen kann. Ich so, ja, okay, das habe ich aber nicht bestellt. Ja, nee, ich gucke in meine Bestellung, nö, nichts da. Und andere Sachen, die ich bestellt hatte und wieder zurückschicken wollte, waren nicht mehr in meinen Bestellungen drin. Dann kannst du sie auch nicht retournieren. Also, es war sehr interessant. Also irgendwie gehen da so ein paar Sachen gerade schief. Also Amazon, ich bin besseres gewöhnt von euch. Finde ich nicht gut.
Vielleicht, das ist natürlich, also vielleicht ist das so ein Ding, aber weiß ich nicht, ob das wirklich so ein Auslöser dafür ist, aber ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen mittlerweile sehr standardmäßig bei Temu bestellen und bei Wish und dass das für viele so ein normaler, eine normale Online-Handelmöglichkeit ist. Das ist ja immer so, wo ich denke, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber für viele ist das, also für viele, ich kenne ein paar, für die das relativ normal ist, die bestellen statt bei Amazon bei Temu und die legen ja zumindest meines Wissens nach nicht so viel Wert auf Verpackung. Also die legen ganz viel Wert auf Verpackung im Sinne von, da wird alles 8-mal verpackt mit Plastikbeutel und Papier und Styropor und keine Ahnung, was da alles drin ist. Aber vielleicht wollte sich Amazon genau davon so ein bisschen abgrenzen, indem sie genau das noch verstärken, was die anderen nicht anbieten. Und es ist einfach noch nicht so durchdacht, das Ganze. Und vielleicht haben sie auch gerade ein bisschen Struggle, weil...
Aus dieser Amazon-Business-Cloud-Lösung und sowas, ne?
Ja, genau. Die hatten vor, keine Ahnung, mittlerweile ist es 2-3 Wochen her, mal einen Tag eine Störung. Und mir war gar nicht bewusst, wie viel über AWS läuft. Und mir war auch nicht bewusst, wie fucking abhängig ich davon bin, weil AWS hatte einen Tag eine Störung. Also es ist wie so eine, ich weiß gar nicht, wie so eine, ich sag mal, so eine Hosting-Lösung, Server, irgendwas, wo halt Websites und so drüber laufen.
Mhm.
Also Fabi, ich kann dir mal aufzählen, was alles nicht funktioniert hat bei mir. Es geht los mit unserer Software zum Podcast aufnehmen hat nicht funktioniert. Meine Buchhaltungssoftware hat nicht funktioniert. Mein Zapier, mein Programm, mit dem ich quasi im Hintergrund alle meine Automationen mache, hat nicht funktioniert. Also 3 meiner wirklich mit wichtigsten Tools. Mein Podcast ist jetzt beruflich nicht wichtig, eher privat, aber allein meine Automationssoftware und meine Buchhaltungssoftware konntest du vergessen, war nichts zu holen. Und also da liegt so viel brach, da ist mir jetzt mal wieder bewusst geworden, wie sehr man von so einem Dienst abhängig ist am Ende des Tages. Ist ja wirklich crazy.
Also wir sind auf jeden Fall richtig fucked, wenn das irgendwie alles mal gehackt wird, dann.
Vielleicht hatte Amazon da ja auch das ein oder andere Problem selber damit und deswegen hast du Heftklammern bekommen.
Keine Ahnung. Ich würde es ja gerne wieder zurückschicken und mir die 2 Euro irgendwie gönnen, ne? Aber.
Fabi, 53,53 laut Uhr. Abzüglich noch ein paar Pausen und Dingens kommen wir am Ende trotzdem auf 50 Minuten. Ich würde sagen, das reicht, wa? Oder hast du noch einen wichtigen Take, den du unbedingt loswerden willst?
Packen wir es. Wichtiger Take nochmal zur Stadtbildgeschichte. Also was mich massiv am Stadtbild in Hamburg stört, ist, wenn in den Fischauktionshallen Oktoberfest ist und da die ganzen Leute in ihren komischen Trachten rumrennen. Das ist für mich eine massive Verschlechterung meines Stadtbilds, wenn ich am Hamburger Hafen jemanden in einer Lederhose sehe. Kriege ich direkt Impulse, die Person in die Elbe zu schubsen.
So.
Und damit können wir
Schluss machen. Da habe ich noch einen Punkt. Die 2 Minuten nehme ich mir jetzt noch, weil das ist so treffend und so passend. Wie oft hört man die Diskussion über das Thema, also wenn es um das Thema kulturelle Aneignung geht, dass wenn man sich als Indianer verkleidet, als, keine Ahnung, als Cowboy, als Mexikaner, dass das ja alles, also dass das eigentlich nicht mehr geht und dass ja aber die Leute, die den ganzen Tag im News-Algorithmus sind, sagen, ja, so schlimm ist es ja nicht, es ist nur ein Kostüm und am Ende finden die Leute das gar nicht so schlimm. Das ist ja alles halb so schlimm. Und jetzt kommen wir mal zurück auf das Thema Oktoberfest. Heidis Oktoberfest, wo Heidi Klum ein Fest gefeiert hat, wo keine Ahnung, was los war und hinterher die Festzeltbetreiber und die bayerischen Urgestalten und die, die das da ausrichten und gemacht haben, sich darüber beschwert haben, wie Heidi so eine urbayerische Kultur und Tradition durch ihr Fest so popkulturell durch den Dreck gezogen hat. Und genau so ist es für Indianer und Mexikaner. Also nicht genau so, aber so, das ist genau der Punkt. Also wir können nicht sagen, ja, die finden das alle nicht schlimm, wir können das machen, ist nur ein Kostüm, und beschweren uns eine Woche später, dass Heidi Klum ein Oktoberfest macht, wo sie die bayerische Tradition durch den Dreck zieht. Und man denkt, ja, aber hä? Wir können ja nicht bei dem einen das und bei dem anderen so sagen. Entweder ist es immer in Ordnung oder nicht. Aber wenn wir wieder bei dem Punkt kulturelle Aneignung sind und man sagen, ja, sowas. So ein mexikanischer Hut und so ein Schnurrbart, das ist ja alles nicht so wild. Denkt mal an die Bayern, die sagen, ey, ihr zieht gerade unsere bayerische Tradition durch den Dreck mit eurem scheiß Heidis Zelt. Das ist ja genau die gleiche Richtung. Also entweder finden wir Tradition cool und versuchen sie zu bewahren, um sie nicht irgendwie popkulturell komisch werden zu lassen, aber dann gilt das halt nicht nur für uns Deutsche, dann gilt das schon für alle Kulturen.
Ja, und ich sag mal, man kann ja auch sagen, das ist ja auch, ich bin jetzt kein Fan, aber wenn ich mir das anziehe, ist es ja irgendwie auch eine Wertschätzung für die Kultur möglicherweise, zeigt man Interesse. Also wenn ich mich als Mexikaner verkleide, Karneval, vielleicht finde ich einfach Mexiko ganz toll. Weiß nicht. Man muss, das ist ne, Cancel Culture, vielleicht die Cancel Culture.
Cancel Culture.
Ja, vielleicht ein Thema für die nächste Folge, weil ja. Das sind auch so Sachen, du erinnerst dich bestimmt vor irgendwie, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so, diese Frauengesangsgruppe, die bei irgendeinem so Volksfest denn auftreten wollte und auch so Mexikanerkostüme hatte, die bewusst dann abgesagt wurde, wegen kulturelle Aneignung und so. Es waren halt so, weiß ich nicht, 5 Mit-50er Mädels, die da halt so hobbymäßig irgendwelche lustigen Auftritte machen und halt lustige Kostüme tragen. Also, weiß ich nicht.
Also, ich verstehe, je nachdem, wie man argumentiert, beide Seiten immer so ein bisschen, aber das ist, also ich habe das Gefühl, die Leute, die sagen, es ist immer alles in Ordnung, die machen es sich manchmal in ihrer Argumentationskette ein bisschen zu einfach. Aber ey, dann lass uns das nochmal in der nächsten Folge besprechen. In 2 Wochen, weil es jetzt immer im 2-Wochen-Rhythmus sein wird.
Und ich finde, das ist so viel Recherchearbeit mit diesem Podcast. Wir müssen uns in die Themen einlesen. Das ist einfach wahnsinnig viel Arbeit.
Ja, also seit dem 19.10. sind genau 10 WhatsApp-Nachrichten mit jeweils maximal 3 Wörtern in diese Gruppe geflossen. Also es ist krass viel Recherchearbeit. Aber ja, so machen wir das. Fabi, mein Abschlusswort ist, wenn ihr euch Informationen von Social Media holt, bitte hinterfragt sie. Bitte kurz hinterfragen. Kurz mal gucken, hey, wo kommt das her und ist das so, macht das so Sinn? Das wäre nett. Danke, danke. Danke für diesen netten Move. Dann bis in 2 Wochen.
Tschö.
Tschö.